Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: die Black Lives Matter Bewegung in Portland, Oregon und ihre Ursachen. Am Mikrofon Smilla Händel. Als Austauschstudentin von der Uni Tübingen habe ich mich Ende Dezember 2020 trotz andauernder Corona-Pandemie auf den Weg nach Portland, Oregon im Nordwesten der USA gemacht. Dort habe ich ein Jahr lang an der Portland State University studiert. Noch im Sommer desselben Jahres war Portland ein Zentrum der Black Lives Matter-Proteste in den USA gewesen. Die Bilder von Jugendlichen, die sich in Gedenken an den in Minneapolis ermordeten Afroamerikaner George Floyd 9 Minuten lang bäuchlings auf die Burnside Bridge legten, gingen um die Welt. Der weiße Polizist Derek Chauvin hatte im Mai 2020 trotz Flehen Floyds 9 Minuten auf dem Hals des Familienvaters gekniet, sodass dieser an Sauerstoffmangel starb. Inzwischen ist das mediale Echo um diesen extremen Fall von Polizeigewalt gegen Schwarze, zumindest in Deutschland, weitgehend verhallt. Diese Tatsache täuscht allerdings darüber hinweg, dass die Spannungen zwischen Schwarz und Weiß in den USA einen neuen Höhepunkt erreicht haben. In der kommenden Stunde nehme ich euch mit auf eine Reise nach Portland, Oregon, im pazifischen Nordwesten der USA. Die Stadt ist eigentlich für ihre Kreativität und positive Verrücktheit bekannt und hat sich doch durch die Black Lives Matter-Bewegung nachhaltig verändert. Unter anderem hören wir von Menschen, die Rassismus im eigenen Körper erfahren haben und den Sorgen eines Professors für Black Studies. Wir sprechen auch mit einem Vertreter der Black Student Union an der Universität und suchen nach Lösungen für ein tiefgreifendes Problem, das in die Verfassung der USA mit eingeschrieben ist. Doch zuerst stellen die Black Eyed Peas musikalisch eine weltbewegende Frage. Hier sind sie mit Where is the Love bei Radio Micro Europa.
Trauma overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach and won't you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning.
The world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself,
where is the love? Where is the love? Where is the love? One world, one world.
We only got
one world, one world.
That's all we got.
One world, one world.
And something's wrong with it.
Yeah.
Something's wrong with it.
Yeah.
Something's wrong with the good world, world. Yeah. We only got
one world, one world.
That's all we got.
One world, one world.
Um ihre Wut über den Tod George Floyds und vieler weiterer schwarzer Opfer von Polizeibrutalität kundzutun, ist die Studentin Bella Morelli als Demonstrantin im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung durch die Straßen Portlands gezogen. Dabei hat sie die Zerstörung und Gewalt der Proteste hautnah erlebt. In einem Zimmer eines Studentenwohnheims direkt in Downtown Portland, wo die Auseinandersetzungen zwischen DemonstrantInnen und Polizei am heftigsten waren, treffe ich sie. Die 20-jährige Bella lebt bereits ihr ganzes Leben lang in Oregon und hat Portland seit ihrer Kindheit regelmäßig besucht. Für ihr Studium an der Portland State University ist sie im Januar 2021 mitten in die Stadt gezogen. Besonders gefallen ihr hier das gut ausgebaute Nahverkehrsnetz und die internationale Food-Szene. Sie hat jedoch auch etwas an der Stadt zu bemängeln.
I'd say a thorn about Portland for me is that it lacks a lot of diversity.
Was mich an Portland stört, ist ein Mangel an Diversität. Oregon ist der weißeste Staat oder zumindest einer der weißesten Staaten der USA und Portland auf jeden Fall die weißeste Stadt. Und als Person gemischter Abstammung ist es etwas schwierig, sich in der Gegenwart vieler Menschen wohlzufühlen, weil die Bevölkerung überwiegend weiß ist.
Mich interessiert, ob das auch einer der Gründe für die hohe Intensität der Proteste ist, die die Stadt seit dem Tod Floyds im Griff hatten. Tatsächlich war der Mord an George Floyd allerdings nur einer von vielen Fällen von Polizeigewalt, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade. Es ist einfach eine sehr lange Liste. Portland ist bekannt für viele Fälle von Polizeieinmischung in rassenbedingte Probleme. Die Stadt insbesondere, aber auch der Staat Oregon haben eine lange rassistische Geschichte seit ihrer Gründung. Und wegen der Gentrifizierung wurde die schwarze Bevölkerung und andere People of Color aus der Stadt vertrieben. Und mehr reiche Leute ziehen her. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum die Proteste hier so stark ausgefallen sind.
And so I think that is a very good reason as to why the protests were so big here.
Seit Ende des Jahres 2020 gab es allerdings immer weniger Straßenproteste. Bella erzählt mir, woran das liegen könnte.
I think it's kind of lost a lot of momentum.
Ich glaube, es hat an Schwung verloren, jetzt wo Joe Biden neuer Präsident ist. Aber sogar Joe Biden hat ausgesagt, dass er für eine Erhöhung des Polizeibudgets ist. Und das ist nicht, was die Mehrheit der Bevölkerung will, oder zumindest die Leute, mit denen ich gesprochen habe.
Dass sich die Situation für die schwarze Bevölkerung verbessern wird, jetzt da Joe Biden neuer Präsident der USA ist, glaubt sie nicht.
The thing about the American government is that to be
Das Problem mit der US-Regierung ist, dass ein Teil davon zu werden bedeutet, dass man ein Teil des fehlerhaften Systems wird. Weißt du, Joe Biden ist auch nur wieder ein alter weißer Typ mit viel Geld, der schon viel zu lange in der Politik ist. Vor kurzem erst hat er Syrien bombardiert. Also ist es nicht so, als würden sich die Dinge jetzt ändern. Es ist alles eine Fassade, um Leute wie ihn ins Office zu kriegen. Und sobald sie drin sind, machen sie genau dasselbe, was Amerika seit seiner Gründung macht.
Auch Bella war Teil der Black Lives Matter-Proteste, die ihren Höhepunkt im Sommer nach dem Tod George Floyds Ende Mai 2020 in Minneapolis hatten.
Ich habe an der ersten Mahnwache in Gedenken an George Floyd im Peninsula Park teilgenommen und an dem Protestmarsch von dort aus zum sogenannten Justice Center. Und ich bin die ersten paar Wochen regelmäßig mitgelaufen. Aber ich wohnte damals noch 40 Minuten von Portland entfernt und es war sehr teuer und zeitaufwendig, immer herzukommen. Also war ich nicht so oft dabei, wie ich es mir gewünscht hätte.
A very big commitment for money for me to get to and from Portland. So I wasn't here as often as I wish I could have been.
Sie berichtet über die Gewalt und Zerstörung, die sie vor Ort erlebt hat.
I think that's the reason why it was internationally broadcasted in Portland, was because of the violence.
Ich glaube, die Gewalt, die die Proteste begleitet hat, war überhaupt erst der Grund, warum international darüber berichtet wurde. Als Person, die dabei war und die viele Freunde hat, die auch da waren, kann ich sagen, die Gewalt wurde fast ausschließlich von der Polizei verübt. Die Leute sind einfach wütend. Sie sind emotional, weil es um Bürgerrechte geht, ihre Rechte.
Doch die Gewalt ging nicht nur von Seiten der Polizei aus.
There was a white supremacist group called the Proud Boys here.
Da war auch eine weiße rassistische Gruppe, die sich die Proud Boys genannt hat und die Verwüstung gestiftet hat. Sie haben sich als Antifa verkleidet, also als Antifaschisten, das heißt komplett in Schwarz, und haben Fensterscheiben eingeschlagen. Also waren es gar nicht die Unterstützer der Black Lives Matter-Bewegung, die Schaden angerichtet haben. Es waren diese Betrüger, die Gewalt verübt haben, um damit der Polizei einen Grund zu geben, Tränengas und Gummigeschosse auf uns Demonstranten zu schießen.
Zu ihrer Motivation mitzumachen und das trotz der Gefahr, sich ernsthaft zu verletzen oder gar getötet zu werden, sagt Bella nur:
I have humanity and morals, I think is what a lot of people here see.
Ich lege einfach Wert auf Menschlichkeit und Moral. Das ist, woran es vielen Menschen hier anscheinend mangelt. Ich interessiere mich dafür, was passiert. Und wenn man Interesse hat und wenn man dafür brennt und versteht, dass etwas schief läuft, dann muss man auch da sein. Jeder und jede Anwesende sind wichtig.
Obwohl sich Bella eine größere Teilnahme an den Protesten wünschen würde, so ist der erste Schritt im Kampf gegen Rassismus ihrer Meinung nach viel fundamentaler.
Das Hauptproblem ist, dass einige Leute sich immer noch weigern zuzugeben, dass es ein Rassismusproblem gibt. Und das, obwohl die Jim Crow-Gesetze noch nicht lange abgeschafft sind, Rassentrennung nicht lange her ist. Ich meine, all das war zur Lebzeit meiner Großeltern. Es ist nicht so, als wäre es mehrere Jahrhunderte her. Es ist immer noch sehr präsent. Und wir sehen es. Es gibt Beweise. Und ich glaube, dass viele Leute das Problem einfach gerne verdrängen und nicht zugeben wollen, dass sie selbst Teil des Problems sind. Zuerst müssen wir alle zu dieser Erkenntnis gelangen.
Soweit die Studentin Bella Morelli über ihre Erfahrungen mit den Black Lives Matter-Protesten in Portland im US-Bundesstaat Oregon. Auch in der Musikszene der Jahre 2020 und 2021 spiegelt sich die neu aufgeflammte Rassismusdebatte nicht nur in den USA wider. Etwa in dem bei den Grammys 2021 zum Song des Jahres gekürten Titel I Can't Breathe von der 23-jährigen Sängerin Gabriella Wilson, alias Her. Die Abkürzung Her steht für Having Everything Revealed. Das heißt auf Deutsch etwa Alles wird enthüllt und ist ein politischer Aufruf dazu, Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft ans Licht zu bringen. Der Song I Can't Breathe, also Ich kann nicht atmen, ist eine unmittelbare Antwort auf die letzten Worte George Floyds vor dessen Erstickungstod. Das Stück schließt sich musikalisch der Black Lives Matter-Bewegung an. Diese hat Floyds letzte Worte ebenfalls zur Parole der Protestbewegung gemacht. Her kritisiert in dem gemeinsam mit der Songwriterin Tierra Thomas geschriebenen Titel unter anderem die Romantisierung der Kolonialzeit in Nordamerika, strukturelle Unterdrückung von Minderheiten, verzerrte Berichterstattung in den Medien und Polizeigewalt gegenüber Schwarzen. In der letzten Strophe singt sie übersetzt: Es ist eine Frechheit zu sagen, dass alle Menschen in den Augen Gottes gleich sind und trotzdem Personen aufgrund ihrer Hautfarbe herabzustufen. Also sagt nicht, dass ihr keine Farben seht, wenn ihr uns seht. Wir können nicht atmen.
At the same time, all the corruption and justice, the same crimes, always a problem. If we do or don't fight and we die, we don't have the same right. What is a gun to a man that surrenders? What's it gonna take for someone to defend her? If we all agree that we're equal as people, then why can't we see what is evil? My life from me, I can't breathe.
another time. Destruction of minds, bodies, and human rights. Stripped of bloodlines, whipped and confined. This is the American pride. It's justifying a genocide, romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free, to bring a gun to a peaceful fight for civil rights. You are desensitized to pulling triggers on innocent lives because that's how we got here in the first place. These wounds sink deeper than the bullet your entitled hands could ever reach. Generations and generations of pain, fear, and anxiety. Equality is walking without intuition, saying the protector and the killer is wearing the same uniform. The revolution is not televised. Media perception is forced down the throats of closed minds, so it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant, privileged eyes. We breathe the same and we bleed the same, but still we don't see the same. Be thankful we are God-fearing because we do not seek revenge, we seek justice. We are past fear, we are fed up eating your shit because you think your so-called black friend validates your wokeness and erases your racism. That kind of uncomfortable conversation is too hard for your trust fund pockets to swallow. To swallow the strange fruit hanging from my family tree because of your audacity to say all men are created equal in the eyes of God, but disparage a man based on the color of his skin. Do not say you do not see color. When you see us, see us. We can't breathe.
Ihr hört Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Im Frühjahr 2021 war ich als Austauschstudentin an der Portland State University im US-Bundesstaat Oregon und habe zu den Themen Rassismus und der Black Lives Matter-Bewegung recherchiert. Rassismus. Mit diesem Wort verbinden wir oft direkte körperliche oder verbale Angriffe auf Menschen anderer Nationalität, Hautfarbe oder Ethnizität. Eine ebenso problematische Ausprägung der Benachteiligung, die leider oft übersehen wird, ist allerdings der strukturelle Rassismus. Dieser Rassismus findet nicht in der persönlichen Interaktion zwischen Menschen, sondern auf der höheren Ebene der Politik und der Gesetzgebung statt. Meist handelt es sich um routinierte Entscheidungsabläufe, die zu einer überproportionalen Benachteiligung von People of Color führen. Es ist unter anderem diese Form des Rassismus, die Ethan Johnson erforscht. Er ist Professor und Leiter des Seminars für Black Studies an der Portland State University. Wie sich struktureller Rassismus speziell in den USA äußert, was er mit Menschen macht und was er auch mit dem Schulsystem Nordamerikas zu tun hat, erklärt mir Dr. Johnson in einem Interview. Bei dem Interview war außerdem der Student Quinn Foster anwesend und hat gelegentlich durch zustimmende Laute und Schnipsen das Gesagte bekräftigt. Für diese Hintergrundgeräusche möchte ich mich entschuldigen. Seit 2005 unterrichtet Dr. Ethan Johnson bereits das Fach Black Studies an der Portland State University, der PSU. Wenn er nicht unterrichtet, erforscht und vergleicht er verschiedene Erfahrungen von Blackness, also dem Leben als Person of Color, in verschiedenen Teilen der Welt, unter anderem in den USA und Lateinamerika. Besonders interessieren ihn die Bildungswege und die Identitätsfindung jugendlicher afrikanischer Abstammung, aber auch die verschiedenen Repräsentationen von Blackness in den Medien. Seine Kurse an der Uni decken ein breites Themenspektrum ab.
Well, I just finished a course called The African Diaspora in Europe.
Ich habe gerade einen Kurs beendet, der hieß Die afrikanische Diaspora in Europa. Aber ich unterrichte noch eine Menge anderer Kurse, zum Beispiel einen, der The Multiracial Experience heißt. Ich unterrichte auch einen Kurs zum Thema Blackness in Lateinamerika, habe einen Kurs unterrichtet zu Rassismus, eins zu Black Science Fiction und eins zu Afrofuturismus. Also viele verschiedene Kurse.
Racism, taught a course called Black Science Fiction and Afrofuturisms. a lot of courses.
In Ethans Vorlesungen kommen Studierende verschiedener rassischer und ethnischer Hintergründe zusammen. Trotzdem machen Schwarze auch hier nicht die Mehrheit aus.
Schwarze Studierende machen nur 3% aller Studierenden an der Uni aus. In anderen Kursen außerhalb des Seminars für Black Studies gibt es nur sehr wenige Schwarze, aber in unseren Kursen sind es meistens zwischen 5 und 10 von 20 oder mehr Studierenden.
Der geringe Anteil von People of Color an der PSU spiegelt einen traurigen Trend in der Region um Portland wider.
Es ist so, dass People of Color hier wesentlich öfter von Unverhältnismäßigkeit betroffen sind als der nationale Durchschnitt. Zum Beispiel werden schwarze Schüler und Schülerinnen öfter aus öffentlichen Schulen geworfen oder gehen öfter ab als andere. Vor ein paar Jahren hatten sie sogar die höchste Durchfall- und Abbrecherquote im ganzen Land. Außerdem werden schwarzen Personen generell öfter Freiheitsstrafen auferlegt, als das im Land durchschnittlich der Fall ist. Und die Zahl an Schwarzen, die von der Polizei getötet werden, liegt hier, so wie ich das verstehe, auch höher als der nationale Durchschnitt.
Warum gerade in Portland und Umgebung noch immer so wenige schwarze Personen leben und warum denjenigen, die dennoch hier leben, so viel Ungerechtigkeit zuteil wird, auch dafür hat Dr. Johnson eine Erklärung.
That's a human constructed thing.
Das ist alles von Menschenhand gemacht. Ursprünglich hat der Staat Oregon schwarzen Personen per Gesetz verboten, hier Fuß zu fassen. Und das bis 1926. Meiner Ansicht nach ist Oregon in dieser Sache vergleichbar mit Südafrika, wo es einfach hieß, ihr dürft hier nicht sein. Und wenn ihr trotzdem hier leben wollt, müsst ihr an gesonderten Orten in sogenannten Bantustans leben, also unter den miserabelsten Bedingungen.
Auch direkt hier auf diesem Campus hat vor einigen Jahren ein Fall von Polizeigewalt zum Tod eines Schwarzen geführt. Jason Washington, ein Vater zweier Kinder, wurde im Jahr 2018 nach dem Besuch einer Bar auf dem Unigelände von einem Mitglied der Campuspolizei erschossen. Angeblich hatte er vorgehabt, eine Waffe zu ziehen. Die genauen Umstände des Vorfalls werden wohl niemals ganz geklärt werden. Direkt nach dem Tod Washingtons hat die Studierendenschaft unter dem Aufruf Disarm PSU eine Bewegung zur Entwaffnung des campuseigenen Sicherheitsdienstes gegründet. Offenbar konnte sie ihre Forderungen nach zähen Verhandlungen schließlich zumindest teilweise durchsetzen.
It is my understanding that the police soon,
so wie ich das verstanden habe, wird die Polizei hier auf dem Campus bald keine Schusswaffen mehr tragen. Sie können immer noch Taser und Schusswaffen in ihren Büros haben und die auch benutzen, falls es notwendig werden sollte. Aber irgendwelche bürokratischen Hürden verlangsamen alles. Aber so wie ich das verstehe, wird die Polizei irgendwann in den kommenden Monaten aufhören, den Campus mit Schusswaffen zu patrouillieren.
Ironischerweise, so schreibt es sich die Uni zumindest auf die Fahne, wird an der PSU angeblich großer Wert auf, Zitat, Diversity, Equity and Inclusion gelegt. Also auf Vielfalt, Gleichbehandlung und Integration. Dass diese Leitlinie auch in die Tat umgesetzt wird, sieht Dr. Johnson aktuell noch nicht.
Hauptsächlich ist das ein reines Lippenbekenntnis und eine Vorsichtsmaßnahme. Sie tun so, als ob, aber People of Color verlassen diese Uni ständig, weil sie ein feindseliger Ort ist. Von allen Studierenden schließen Schwarze die Uni am häufigsten nicht ab. Sie werden auch in den Hörsälen ständig von ihren Mitstudierenden und Dozierenden rassistisch angegangen.
Auf all diese offensichtlichen und sogar statistisch belegten Ungerechtigkeiten im Uni-Umfeld hat die Portland State University bisher allerdings nicht reagiert.
So, in PSU, I don't think has done like substantive work.
Ich finde nicht, dass die PSU grundlegende Arbeit geleistet hat, um daran etwas zu ändern. Denn wenn sie es wenigstens mal angehen würden, dann wäre die Uni ein ganz anderer Ort. Soweit ich weiß, gibt es im ganzen Land nicht eine einzige Institution, die daran etwas ändern kann. Denn das würde bedeuten, die Funktionsweise von Bildungssystemen komplett umzukrempeln.
How systems of education work.
Rassismus ist also bereits ein Teil des Systems, was es umso schwieriger macht, gegen ihn vorzugehen. Schließlich basiert das Schulsystem auf der Verfassung des Staates Oregon. Und die wiederum basiert auf der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und die ist nun mal von 1787. Man könnte auch sagen, die Diskriminierung bestimmter Personengruppen ist so alt wie das Land selbst. Doch was genau sagt die Verfassung eigentlich zum Thema Rassismus?
In den Vereinigten Staaten von Amerika ist Diskriminieren illegal. Und das bedeutet, die Politik kann keine Entscheidungen treffen, von denen speziell Schwarze oder speziell die indigene Bevölkerung profitiert.
Gesetze, die Rassismus gegenüber der schwarzen Bevölkerung verhindern sollen, gibt es also nicht. Denn das wäre ja auch rassistisch. Klar, macht absolut keinen Sinn. Es kommt aber noch dicker. Denn eigentlich klare Fälle von rassistischem Vorgehen werden vom Gesetz mitunter gar nicht als solche behandelt.
And officially in the United States, racism doesn't exist, right? There isn't officially racism.
Offiziell existiert hier Rassismus nicht einmal, denn in den USA ist er ganz genau definiert. Er muss von einer Person ausgehen. Okay, vielleicht vereinfache ich das jetzt ein bisschen, aber man muss beweisen können, dass die Person, die jemand anderen diskriminiert hat, ein Motiv hatte. Und wenn nicht, ist es kein Fall von Rassismus.
You know, discriminating against that person. Otherwise, you don't have a case for racism.
Leicht resigniert fasst Dr. Johnson die gesetzliche Situation zum Thema Rassismus in den USA noch einmal zusammen.
You know, that's kind of where we are. Is there's, you know, a legal.
Und so sieht die aktuelle Lage aus. Das Gesetz und die institutionellen Strukturen im Land sagen, dass es Rassismus seit der Civil Rights Bewegung von 1865 und den Antidiskriminierungsgesetzen nicht mehr gibt. Und jetzt heißt es einfach, man darf nicht diskriminieren. Denn das wäre ja diskriminierend gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen, wie etwa der weißen Bevölkerung.
Discriminatory towards other racial groups like white people or, you know, other groups. So it's.
Also lieber Rassismus gegenüber der schwarzen Bevölkerung dulden, sonst werden ja vielleicht aus Versehen auch mal weiße Personen diskriminiert. Und diese Art der Gesetzgebung führt natürlich zu einem Mangel an Repräsentation.
What is consistent is that blackness in.
Was überall gleich ist, ist, dass das Schwarzsein in Mainstream-Räumen weiterhin nicht repräsentiert wird. Das bedeutet, Institutionen, die Popkultur und die primären Einrichtungen, also der Wohnungsbau, das Gesundheitswesen und der Arbeitsmarkt, werden weiterhin von antischwarzem Gedankengut dominiert.
Work continue to be dominated by an anti-black kind of way of thinking.
Was diese systematische Form der Unterdrückung eines großen Teils der Bevölkerung nicht nur psychisch, sondern auch physisch mit Menschen macht, dafür hat Ethan einen ganz eigenen Begriff.
So it's premeditated murder. So because we know that racism kills black people. We know.
Es ist vorsätzlicher Mord, denn wir wissen ja, dass Rassismus schwarze Personen umbringt. Wir wissen, dass er sich auf meine Organe auswirkt, sie überlastet durch Stress und dafür sorgt, dass ich und andere Schwarze im Vergleich 10 Jahre früher sterben als etwa Männer mit weißer Hautfarbe. Und wir wissen auch, dass Ausbildungsverträge und kapitalistische, rassistische Krankenversicherungspolicen schwarze Menschen überproportional negativ beeinflussen. Aber wir tun nichts dagegen. Es ist vorsätzlicher Mord, denn die Leute wissen ja, wenn sich die Politik ändern würden, dann könnte sich auch die Situation für die schwarze Bevölkerung ändern.
But that's really what it is. It's premeditated murder. Because you know that if, you know, if you change policies, then things could improve for black people.
Das war der Black Studies Professor Dr. Ethan Johnson von der Portland State University. Exklusiv im Interview hier bei Radio Mikro Europa, eurem Campusradio. Passend zu diesem Beitrag gibt es nun Tupac mit dem Song Changes aus dem Jahr 1998 auf die Ohren.
No changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. 2 shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of 2 distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
We gotta make a change.
Rap star and actor Tupac Shakur
was riding in his black BMW. 25-year-old rapper had long been
Tupac Shakur is also charged with
today. Hundreds of riders walked outside the nation as well. Cool. And pay their respects to the slain rapper.
Not guilty. To survive.
And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But telecoms can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, 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 tat.
That's the way it is.
That's just the way it is.
Yeah, yeah, yeah.
Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
You're my brother, you're my sister.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk Mikroeuropa auf der Wüstenwelle 96.6. An der Portland State University gibt es, wie an amerikanischen Universitäten üblich, eine riesige Palette an extracurricularen Aktivitäten und Möglichkeiten, sich neben seinem regulären Studium sozial zu engagieren. Beispielsweise gibt es verschiedenste Studierendengruppen, denen man sich anschließen kann. Eine davon ist die Black Student Union, auch BSU genannt. Leiter der Gruppe ist der Student Quinn Foster, mit dem ich mich getroffen habe, um mehr über die BSU und ihre Mission zu erfahren. In den USA zu studieren ist erfahrungsgemäß sehr zeitaufwendig, insbesondere wenn man gute Leistungen erzielen möchte. Quinn Foster, Student im Fach Black Studies, teilt seine Zeit offenbar gut ein. Erst vor kurzem wurde ihm eine Exzellenzauszeichnung für seine herausragenden Leistungen und sein großes Engagement im Forschungsfeld der Black Studies verliehen. Gleichzeitig ist Quinn jedoch auch Vorstand der Black Student Union und übernimmt dort ehrenamtlich eine Reihe an Aufgaben.
Meine Hauptaufgabe ist es, mich um Social Media zu kümmern und allgemein um den sozialen Aspekt der Gruppe. Das heißt, ich schreibe zum Beispiel E-Mails, verwalte die Social Media Kanäle und so weiter. Außerdem gehören das Planen und Durchführen von Events zu meinen Aufgaben. Und ich bin für unser Mission Statement und solche Dinge verantwortlich. Und auch für gemeinschaftliches Engagement, Community-Organisation und Öffentlichkeitsarbeit. Das sind meine Hauptaufgaben.
Eine weitere Tätigkeit, der Quinn im Rahmen seines Engagements bei der Black Student Union nachgeht, liegt ihm sehr am Herzen.
Recherchearbeit innerhalb der Black Student Union ist für mich persönlich sehr wichtig, denn sie erlaubt es uns, unsere Mission und Ziele voranzubringen.
Jede Studierendenvereinigung muss bei ihrer Gründung ein sogenanntes Mission Statement, also eine Erklärung zu den Zielen und Leitlinien der Gruppe, abgeben. So auch die BSU. Dieses Statement ist zwar offiziell auch auf der Uni-Website zu finden, doch Quinn beschreibt die Mission der Black Student Union noch einmal mit eigenen Worten.
Inoffiziell aus dem Mund von Quinn mit zwei N ist es die Mission der Black Student Union, einen Raum für Personen mit dunkler Hautfarbe, afrikanische Personen, Angehörige der afrikanischen Diaspora und indigene Personen zu schaffen. Ein Raum, in dem wir uns austauschen und zusammenkommen können, wo wir uns gegenseitig respektieren. Aber auch ein Ort, an dem wir unsere verschiedenen kulturellen Traditionen zeigen können. Schließlich gibt es innerhalb der schwarzen Rasse, innerhalb der Völker mit Personen dunkler Hautfarbe, hunderttausende kulturelle Unterschiede und vielfältige Traditionen.
Um Studierende dieser vielen verschiedenen kulturellen und ethnischen Hintergründe zusammenzubringen, organisiert Quinn regelmäßig Events und Gruppenaktivitäten. Leider hat die Corona-Pandemie auch diese Aktivitäten nun vorerst lahmgelegt. Von einer typischen Veranstaltung unter normalen Umständen erzählt mir Quinn.
In a non-pandemic situation we would have
Vor der Corona-Pandemie hatten wir zum Beispiel Spieleabende mit verschiedensten Spielen, sowohl amerikanisierte als auch kulturell spezifische Spiele. Und die Black Student Union stellt dann auch Essen zur Verfügung. Wir machen dann vor dem Event eine Umfrage, um herauszufinden, welches Essen sich die Gruppe dazu wünscht.
Bei jeglichen Gruppenveranstaltungen der BSU ist es besonders wichtig, dass jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin an Entscheidungsprozessen mitwirken kann.
Wir legen viel Wert nicht nur auf Demokratie, sondern auf Gemeinschaftsentscheidungen. Das heißt, wenn 20 Personen in einem Raum sind und 10 wollen Essen von einem bestimmten Lokal und 10 von einem anderen, dann versuchen wir, Essen von beiden Lokalen zu bekommen, statt einfach die Mehrheit entscheiden zu lassen oder Schere, Stein, Papier zu spielen.
Rock, Paper, Scissors, the tiebreaker.
Vor der Corona-Pandemie konnten sich die Mitglieder der Black Student Union noch regelmäßig persönlich treffen.
Wir haben uns Mühe gegeben, uns einmal wöchentlich zu treffen. Beziehungsweise wir haben versucht, entweder jede Woche oder zumindest alle 2 Wochen ein Event zu haben.
Aber nicht nur durch organisierte Veranstaltungen, sondern auch durch tägliche kleine Taten versucht die BSU, People of Color und indigene Studierende auf dem Campus der Portland State University zu stärken.
Unsere Sichtbarkeit auf dem Campus zu erhöhen. Ich würde sagen, das ist unsere Nummer-1-Priorität. Den Leuten unsere Präsenz ins Bewusstsein zu rücken. Und manchmal bedeutet das einfach, an einen Ort zu gehen, an dem vorher noch keine People of Color waren, sich mit Studierenden auszutauschen, die aussehen wie ich.
Präsenz schaffen. Das sei, so Quinn, besonders wichtig, weil viele Minderheiten, nicht nur an der Universität, oft mit Ignoranz seitens anderer Menschen zu kämpfen hätten.
Es gibt in Portland diese Sache. Ich nenne sie jetzt mal jemandem die kalte Schulter zeigen. Einige nennen es auch anders. Auf jeden Fall meine ich folgendes Szenario. Zum Beispiel begegnen sich 2 Personen auf derselben Straßenseite und sehen sich an. Sie nehmen sich also visuell wahr. Sie haben vielleicht sogar zusammen einen Kurs an der Uni. Vielleicht waren sie sogar mal in derselben Arbeitsgruppe innerhalb eines Kurses. Aber sie laufen einfach aneinander vorbei, als hätten sie sich einander noch nie vorgestellt.
Interessant ist, dass diese Verhaltensweise laut Quinn Foster wohl sogar an eine bestimmte geografische Region geknüpft ist.
Das ist leider ein großes Problem in Portland. Obwohl, ich muss mich korrigieren, es ist ein Problem innerhalb des pazifischen Nordwestens, also von Washington bis an die untere Grenze Oregons. In beiden Staaten ist das ein riesiges Problem.
Sich unsichtbar zu fühlen, kann, wie jeder weiß, psychisch sehr belastend sein. Die Black Student Union gibt Studierenden daher ein Gefühl von Zugehörigkeit.
Wir als Kollektiv der Black Student Union haben immer unser Bestes getan. Und das mag ich so sehr, anderen People of Color, die wir mal auf dem Campus gesehen haben, Aufmerksamkeit zu schenken. Und selbst Nichtstudierenden. Denn der Campus ist mitten in Downtown. Wir nehmen uns gegenseitig bewusst wahr.
Abschließend und bestimmt fügt Quinn hinzu:
Mit alledem im Bewusstsein ist es in meinen Augen einfach lebensnotwendig und extrem wichtig, dass wir einander anerkennen.
Soeben habt ihr Quinn Fosters Stimme gehört. Er ist Student und Leiter der Black Student Union an der Portland State University. Diese befindet sich in Oregon, einem Bundesstaat an der nördlichen Westküste der USA. Jetzt hört ihr den Titel One Day von Logic featuring Ryan Tedder. In dem Song von 2018 dreht sich alles um das Überwinden schwieriger Zeiten und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Er passt also optimal zum Thema unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung, der Black Lives Matter Bewegung.
And maybe one day I'll be wiser, 'cause maybe one day I'll be further from here. Put all of my faith in tomorrow. Dark days coming up all night. All the thing I know is gonna be alright. You ever wonder what it means to make it by any means and finally attain your dreams? On a come up where they run up from the world of many fiends. I've been at it since the teen, get this money, get the cream. Hard work and sacrifice, but now that I know what I mean. Most of these rappers ain't got no class like bomb threats. It being ill is a disease, it's the onset. And it don't matter where you at, if you white or if you black, if you rich or you poor, we gon' always want more. But one thing I can be sure, as long as
on me in one day. I'll be richer than I was before. One day I'm gonna have enough money to buy the store. One day, like Sinatra said, you know I'm finna do it my way. You on the road to success, I took the highway.
Bereits zu Beginn unserer Mikro-Europa-Sendung haben wir von einer Universitätsstudentin aus Portland und ihrem Blick auf die Black Lives Matter-Bewegung gehört. Gemeinsam mit einer weiteren Studentin betrachten wir unter anderem das Aufkeimen der Proteste noch einmal aus einer anderen Perspektive. Safia McLeod Ali ist schwarz und in Portland aufgewachsen. Wie ihr Umfeld ihre Identitätsfindung als Person of Color beeinflusst hat und was die Black Lives Matter-Bewegung für sie bedeutet, hat sie mir bei einem Treffen im Studentenwohnheim erzählt. In amerikanischen Studentenwohnheimen gibt es in der Regel pro Stockwerk einen sogenannten Resident Assistant, also sozusagen einen Tutor bzw. eine Tutorin für alle BewohnerInnen dieser Etage. Im 8. Stock der Broadway Residence Hall hat diese Position Safia McLeod Ali inne. Zu ihrem Job sagt sie Folgendes.
Der Kern meines Jobs als Resident Assistant ist es, Gemeinschaft auf dem Campus aufzubauen. Das mache ich durch 3 Events pro Term, bei denen sich nur die Bewohner des 8. Stocks persönlich treffen. Und außerdem organisiere ich 3 Events zusammen mit den Resident Assistants des 9. und 10. Stocks. Wir bringen also eine größere Gruppe zusammen. Zusätzlich habe ich einmal pro Woche Bereitschaftstelefondienst. Wenn es einen Notfall im Haus gibt, erreicht der Anruf mich. Außerdem gehe ich jede Nacht meine Runden und prüfe, ob alles okay ist, dass keiner die Hausregeln bricht.
Außerdem wird Safia regelmäßig bei der Gestaltung der Dekorationen auf den Fluren der Residence Hall und des Infobretts der 8. Etage kreativ, das direkt neben den Aufzügen für alle sichtbar an der Wand hängt. Jeden Monat findet man dort Informationen und Mitmachideen rund um ein bestimmtes Thema. Im Februar 2020 war das Thema der Black History Month, der jeden Februar in den USA und Kanada gefeiert wird. Was dieser Monat für Safia bedeutet, erklärt sie mir.
Ich persönlich nutze den Black History Month gerne dazu, etwas mehr über die Beiträge, die schwarze Menschen zur Gesellschaft geleistet haben, zu lernen. Aber andere setzen sich zum Beispiel mit unserer Geschichte auseinander, mit unserem Problem. Und wieder andere blicken in die Zukunft und darauf, was wir noch schaffen können. Ich glaube, jede und jeder legt einen anderen Schwerpunkt. Und für mich war es das Ziel, mit diesem Infobrett zu zeigen, wie viel wir zur Gesellschaft beigetragen haben. Selbst wenn wir unterdrückt werden und es uns verboten ist, bestimmte Orte zu betreten oder gar Menschen einer anderen Rasse zu heiraten.
Besonders wichtig sei diese Aufklärungsarbeit, weil Weiße, so Safia, niemals komplett verstehen könnten, wie sich Rassismus anfühlt.
Ich meine, das ist doch wie zu fragen, kann eine Banane jemals ganz verstehen, wie es sich anfühlt, eine Orange zu sein? Nein, und natürlich sind es beides Früchte, aber eine Banane wächst ganz anders und wird ganz anders herangezogen als eine Orange. Und mit unterschiedlichen Rassen kommen auch andere Faktoren, wie etwa sozioökonomische Hintergründe, Zugang zu Bildung, zu Essen und zu Wohnraum. Das ist es, was Weiße nicht verstehen können, wie sich diese Barriere anfühlt. Man kann darüber lesen und versuchen, es zu verstehen, aber es selbst zu fühlen, ist nochmal was anderes.
but to feel it yourself is something different.
Gerade wenn man selbst keiner Minderheit im eigenen Land angehört, ist es oft schwierig, sich vorzustellen, wie das einen Lebenslauf beeinflussen kann. Safia wirkt nach außen hin wie eine selbstbewusste Frau mit einer fröhlichen Ausstrahlung, die förmlich ansteckt. Das war allerdings nicht immer so. Als schwarze Person in einer überwiegend von Weißen bewohnten Region aufzuwachsen, hat Safia stark geprägt.
Es ist ein großer Teil meiner Identität. Es ist eigentlich witzig, denn im Inneren fühle ich mich, als hätte ich mich zu einer ganz individuellen Person entwickelt. Aber weil ich eine andere Hautfarbe habe, denken Leute alle möglichen Dinge über meine Persönlichkeit, die wahr oder auch falsch sein könnten, nur wegen meines Aussehens. Ich glaube, es ist Teil meiner Identität, mich daran zu gewöhnen, dass die Welt mich anders sieht, als ich eigentlich bin. Es fühlt sich an, als wäre es mir einfach nicht erlaubt, ein Individuum zu sein. Stattdessen werde ich in eine Minderheitenkategorie gesteckt und mit Stereotypen versehen. Und es ist einfach sehr merkwürdig, mit meiner eigenen Vorstellung von mir selbst aufzuwachsen und dann zu merken, oh, die Gesellschaft steckt mich einfach in eine kleine Box.
Obwohl Safia es also gerade in ihrer Jugend oft nicht leicht hatte, zieht sie auch etwas Positives aus ihren Erfahrungen.
Es hat meine Identität auf vielfache Weise beeinflusst, aber letztendlich hat es mich stärker gemacht, als ich es sonst geworden wäre. Auf dem Weg dahin, meine Identität als schwarze Frau zu akzeptieren, musste ich einige Hürden überwinden. Ich habe mich lange für meine dunklere Hautfarbe geschämt, weil ich in Portland, der weißesten Stadt der USA, aufgewachsen bin. Und das ist ein Fakt. Und es ist einfach komisch, nicht weiß zu sein am weißesten Ort, weil man nicht reinpasst. Deswegen musste ich einfach selbstbewusster sein.
Die weißeste Stadt der USA. Man hört es immer wieder. Konkret bedeutet das, dass ca. 77% der rund 650.000 Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt weiß sind. Und nur etwa 6% schwarz. Das ist frappierend, verglichen mit dem Anteil schwarzer Personen an der Gesamtbevölkerung der USA. Der liegt bei ungefähr 12,5%. Da ist es kein Wunder, dass die Black Lives Matter-Bewegung in Portland auf so fruchtbaren Boden getroffen ist. Gewissermaßen haben die Proteste ein Feuer entfacht, das schon seit Jahrhunderten unter der Oberfläche geschwelt hatte.
Ich weiß, dass schwarze Portländer schon seit Jahrhunderten gegen rassistische Unterdrückung kämpfen. Oregon war einer der letzten Staaten, der es schwarzen Personen erlaubt hat, zu wählen und überhaupt im Staat zu leben. Sie haben früher jede schwarze Person, die hier lebte, alle 6 Monate ausgepeitscht. Oregon hatte eine der am stärksten diskriminierenden Gesetzeslagen im ganzen Land und sie waren unter den letzten Staaten, die die Rassengleichheit akzeptiert haben. Und ich glaube, das hat die schwarze Bevölkerung hier zusätzlich angespornt, weil die Unterdrückung noch so frisch, nicht lange her ist. Und als die Black Lives Matter-Bewegung kam, hat das all den Leuten eine Stimme gegeben, die diesen Kampf bereits ihr Leben lang hier in Portland führen.
Es scheint fast so, als hätte sich die Lebenssituation für die schwarzen Bewohner und Bewohnerinnen Portlands seit den Zeiten staatlich forcierter Diskriminierung kaum verändert. Zwar werden sie nicht mehr öffentlich ausgepeitscht, doch die Gewalt durch den langen Arm des Staates, die Polizei, müssen sie immer noch täglich erdulden.
Ein schwarzer Mann wurde direkt vor unserem Wohngebäude auf dem Campus, wo wir leben, umgebracht. Und das ist erst ein paar Wochen vor meinem Einzug passiert. Sein Gedenkbaum steht hier jeden Tag vor der Tür. Und erst vor kurzem habe ich sogar seine Familie kennengelernt. Deswegen fühlt sich alles so real und präsent an. Und ungefähr vor einem Jahr haben 14 Polizisten einen schwarzen Mann auf den Boden gedrückt, nur weil er die Straße überquert hat, ohne einen Überweg zu benutzen.
Zusätzlich, so meint Safia, ist die Stadt Portland auch aufgrund der besonderen Einstellung ihrer Bewohner und Bewohnerinnen zu einer Hochburg der Proteste geworden.
Portland ist sort of, you know, the logo, the slogan here is Keep Portland Weird.
Der Slogan hier in Portland lautet Keep Portland Weird. Und ich glaube, die Leute hier sind stolz darauf, anders zu sein, politisch aktiv zu sein, ihre Meinung zu sagen. Und viele Leute bei den Black Lives Matter-Protesten waren Weiße. Und das liegt, glaube ich, daran, dass Portländer nach außen antirassistisch wirken wollen, als würden sie das Richtige tun. Und die schwarze Community hier war ohnehin sehr aktiv und die weiße Bevölkerung wollte einfach mitmachen, so gut es ging.
Because white people like to just get in on the action and like to sort of participate however they can.
Als die Black Lives Matter-Welle die Stadt erfasst hat, fühlte auch Safia sich in der Verantwortung, an den Protesten teilzunehmen und die Bewegung zu unterstützen.
I
Zuerst habe ich nicht mitgemacht, weil ich für eine Familie gebabysittet habe und nicht das Risiko eingehen wollte, jemanden durch meine Teilnahme an den Protesten mit dem Coronavirus anzustecken. Aber sobald ich nicht mehr gebabysittet habe, habe ich mich abends den friedlicheren organisierten Protesten in der Stadt angeschlossen. Ich bin mehrmals die Woche hingegangen und auch zu kleineren in meiner Nachbarschaft und stand einfach am Straßenrand mit Schildern.
Trotzdem war ihr, auch wegen der fast täglichen Medienberichte über gewaltvolle Ausschreitungen der Demonstrationen und dem handgreiflich werden der Sicherheitskräfte, zunächst sehr mulmig zumute.
Ich war anfangs sehr nervös, weil ich all die Videos gesehen habe, in denen Polizisten ältere Leute verletzt haben und Leute umgeworfen und auf ihre Köpfe eingeschlagen haben. Ich war wirklich sehr nervös. Deswegen bin ich nur zu Protesten gegangen, von denen ich erwartet habe, dass sie nicht in Gewalt umschlagen würden, wo die Polizei es nicht so sehr auf uns abgesehen haben würde.
Dieses anfängliche Gefühl der Unsicherheit schlug jedoch bald ins komplette Gegenteil um, wie mir Safia mit vor Freude strahlendem Gesicht erzählt.
Als ich dann da war, war es ein sehr befreiendes Gefühl, umgeben zu sein von Hunderten von Leuten, denen Gleichberechtigung genauso wichtig ist wie mir. Das war ein sehr neues und großartiges Gefühl. Ich habe mich fantastisch gefühlt, wirklich. Ich habe mich gestärkt gefühlt, zwischen all diesen Menschen zu laufen, die für dieselben Dinge kämpfen wie ich. Und besonders nach den Ausgangsbeschränkungen durch die Corona-Pandemie und dem langen Alleinsein war es einfach ein verrücktes Gefühl, so viele Leute um sich herum zu haben, für eine so gute Sache. Ich habe es wirklich genossen, zu protestieren.
Ironischerweise waren es unter anderem die lebhaften Proteste, die das Forbes Magazine im Januar 2020 dazu veranlasst haben, Portland in einem Artikel zu einer, Zitat, Dying City, also einer sterbenden Stadt, zu erklären. Trotzdem sich Safia der Probleme in der Stadt durchaus bewusst ist, kann sie über den Artikel nur lachen.
Ich lache, weil alle einfach nur gelacht haben, als der Artikel erschienen ist. Ich meine, meinst du das ernst? Komm schon. Alle, die hier leben, wissen, dass das hier keine sterbende Stadt ist. Zur Zeit der Proteste habe ich gemerkt, dass viele Nachrichtenagenturen die Proteste zuerst unterstützt haben, aber dann plötzlich eine 180-Grad-Wende gemacht und so getan haben, als wäre Portland die Hölle. Als würde Portland auseinanderfallen. Portland ist ein schrecklich gewaltvoller Ort. Portland ist quasi Kriegsgebiet. Und das, obwohl alle hier wissen, dass die gewaltsamen Proteste sich über gerade mal 2 Blocks in Downtown erstreckt haben. Der Rest der Stadt war völlig normal.
Safias Meinung nach war diese Art der Berichterstattung ein Versuch der Medien, die Protestbewegung einzudämmen.
Ich glaube, das Ziel war es, die Leute glauben zu machen, protestieren sei nicht okay. Und dass es grundsätzlich schlecht sei, denn eigentlich waren alle Proteste in letzter Zeit überwiegend friedlich. Ich glaube, 98% waren friedlich, aber von denen wird nicht berichtet. Denn man soll ja nicht auf die Idee kommen, dass die Proteste was Gutes sind.
Stattdessen sah man in den Medien in Verbindung mit der Black Lives Matter-Bewegung hauptsächlich Bilder der Gewalt und Zerstörung. Wie etwa die Verwüstung einer Filiale der in den USA bekannten Supermarktkette Target durch Demonstranten in Minneapolis.
Viele Leute haben gesagt, wie konntet ihr es wagen, diesen Target zu zerstören? Wie könnt ihr nur so gewalttätig sein? Ihr zerstört das Image der Black Lives Matter-Bewegung. Und meine Antwort darauf ist, nein, niemand zerstört einfach so aus heiterem Himmel einen Target. Keiner macht das aus Spaß. Die Leute haben das getan, weil sie Familienangehörige verloren haben, ihre Söhne, ihre Väter.
Manchmal brauche es einfach Gewalt, meint Safia, um die Menschen aufzurütteln und tatsächlich etwas zu bewirken.
Die Menschen haben über hunderte von Jahren friedlich protestiert, höflich um Veränderungen gebeten und nichts ist passiert. Meiner Meinung nach ist dieser zerstörte Target nur ein Spiegelbild des Frusts und der Wut, die Leute in sich tragen. Und ich glaube, als George Floyd umgebracht wurde, war das einfach so ein offensichtlicher, unmissverständlicher Fall von Ungerechtigkeit und rassistischer Gewalt. Der eine Target hat einfach nur gezeigt, wie wütend die Leute waren. Und wenn man mal auf historische Revolutionen zurückblickt, wie die Frauenbefreiung, dann ist Gewalt leider einfach ein Teil davon.
Trotzdem ist Safia überzeugt, dass Demonstrieren nicht die einzige Methode ist, um Rassismus zu bekämpfen. Im Gegenteil, Protestieren allein führe noch lange nicht zu anhaltender Veränderung. Stattdessen müssen wir alle im Alltag unseren Teil beitragen. Und dazu brauchen wir nur ein offenes Ohr, einen aufmerksamen Blick und die Courage, unsere Meinung offen auszusprechen.
I think protesting is
Ich denke, protestieren ist eine tolle Art, um äußerlich zu zeigen, dass man eine Sache unterstützt. Aber letztendlich liegt es an dir, das, was du gelernt hast, zurück nach Hause zu deiner Familie, deinem Umfeld zu bringen. Denn ich glaube, das ist, wo der wirkliche Wandel seinen Anfang hat. Denn weißt du, wenn du da draußen bist und protestierst, dann sprichst du über all die Dinge, die dir wichtig sind. Aber wenn du nicht auch bei deinem Privatleben ansetzt, dann verpasst du nur eine Möglichkeit, für Veränderung zu sorgen.
Erworbenes Wissen weiterzugeben und Bewusstsein für ein Problem im eigenen Umkreis zu etablieren, ist also genauso wichtig wie das öffentliche Kundgeben seiner Meinung. Doch wie genau kann das konkret im Gespräch mit anderen Personen aussehen?
Ich glaube, im Alltag, wenn du jemanden einen Kommentar abgeben hörst, der rassistisch klingen könnte, es anzusprechen. Und auch mit deinen Freunden und deiner Familie über diese Themen zu sprechen. Es ist sozusagen unsere Verantwortung, diese Informationen in unser Privatleben zu tragen und unsere Sichtweise auf die Dinge beizusteuern. Denn ich glaube, je mehr Leute sich des Problems bewusst sind, desto mehr Leute sind auch bereit, etwas dagegen zu tun.
Soweit Safia McLeod Ali zu ihrer Identitätsfindung als schwarze Frau und ihren Erfahrungen mit der Black Lives Matter-Bewegung in Portland, Oregon. Diese Großstadt liegt im pazifischen Nordwesten der USA, wo ich von Januar bis Juni 2021 ein Auslandssemester verbracht habe. Damit sind wir mit unserer Sendung zur Black Lives Matter-Bewegung und der Situation für die schwarze Bevölkerung in Portland, Oregon, schon fast am Ende. Wir haben direkte Einblicke in die Protestzüge erhalten, etwas über die rechtliche Situation in Zusammenhang mit strukturellem Rassismus erfahren und fantastische Menschen kennengelernt. Sie alle setzen sich auf ihre Weise für eine bessere Zukunft und gegen Diskriminierung von People of Color ein. Und obwohl einige Stimmen, die wir heute gehört haben, zutiefst pessimistisch waren, so haben wir auch Geschichten von Zusammenhalt und Stärke gehört, die Hoffnung wecken. Und auch ich verlasse Portland mit einem positiven Gefühl. Ich bin inspiriert von den vielen Menschen, die kein Blatt vor den Mund nehmen und all ihre Energie darauf verwenden, Probleme in der Stadt öffentlich zu machen und zu beseitigen. Ich bin fasziniert von den bunten Black Lives Matter Graffitis an Hauswänden und Parolen an den Wänden von Gerichtsgebäuden. Besonders gefallen mir auch die in vielen Vorgärten aufgestellten Pappschilder, die zur Nächstenliebe aufrufen. Denn all das zeugt davon, dass Portland eine Stadt im Wandel ist, die in eine bessere Zukunft für alle Menschen blickt. Der Weg zu einem Amerika mit gleichen Rechten und Chancen für alle, unabhängig von Herkunft, Rasse, Religion und sexueller Orientierung, ist auf jeden Fall noch weit. Aber der erste Schritt ist getan. Ihre Stimmen für diese Sendung geliehen haben Viola Müller, Ulrich Händel, Theo Kassapidis und Viktoria Achtelig. An den Reglern saß Christian Schubert. Redaktion hatte Ulrich Hegele. Im Hintergrund hört ihr schon den Titel Freedom von Beyoncé. Diesen Titel hat sich die Studentin Safia aus Portland für diese Sendung gewünscht. Sie selbst sagt dazu:
Beyoncé basically says, like, freedom, freedom, where are you? Freedom, cut me.
Das Gefühl, das der Song vermittelt, erinnert mich an die Probleme, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Aber auch die Schönheit, die in uns wohnt. Denn schöne Musik kommt von Schmerz. Und dieser Song vereint beides: die Schönheit und den Schmerz. Und das mag ich so sehr.
It highlights the beauty and the struggle in one place, which I really like.
Ich bin Smilla Händel. Macht's gut und bis zum nächsten Mal hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever.
Freedom, freedom, I can't move.